Sind wir wieder da? Schön. Am Donnerstag habe ich eine Geschichte in einem Andachtsbuch gelesen. Donnerstagmorgen. Und habe gedacht, die passt gut für heute. Und die habe ich euch mitgebracht und lese euch die mal kurz vor. Der Postdampfer hatte in der Bucht einer der unzähligen Südseeinseln angelegt, um Briefe und Pakete abzuliefern und mitzunehmen. Einige Reisende waren auch an Bord und wollten gern inzwischen baden gehen. Darum fragten sie den Kapitän, ob es in dieser Bucht Haifische gäbe. Der verneinte das und sie sprangen vergnügt ins Wasser. Als sie erfrischt und lustig wieder an Bord waren, fragten sie, wie es denn komme, dass es hier keine Haie gäbe. Der Kapitän erklärte, ja, das kommt daher, weil aus der breiten Flussmündung dort drüben immer wieder besondere Krokodile in die Bucht kommen, die auch Salzwasser mögen und mit denen möchten sich die Haifische nicht anlegen. Ja, und warum haben sie uns das nicht gesagt, riefen die Passagiere empört. Sie haben nicht danach gefragt, war die lapidare Antwort des Kapitäns. Ja, die kurze Geschichte im Kontext in diesem Andachtsbuch war so die Aussage, wir sollten im Leben schauen, dass wir die ganze Wahrheit irgendwie erfahren. Wir sollten uns nicht irgendwie mit Teilwahrheiten, mit Halbwahrheiten zufrieden geben. Und der Bibelvers, der so das Thema darüber war Johannes 16, Vers 13, wo es heißt, wenn dann jedoch der Geist der Wahrheit gekommen ist, wird er euch zum vollen Verständnis der Wahrheit führen. Also vielleicht sagt jetzt aber auch der eine oder andere, naja, aber es war doch jetzt auch nicht die Schuld von den Reisenden, sondern vom Kapitän. Der hätte denen doch das sagen müssen, wenn der sieht, dass die ins Wasser springen. Ja, das könnte man natürlich jetzt diskutieren. Wäre spannend, wenn was passiert wäre in dieser Geschichte und was jetzt vor Gericht quasi, ob der Kapitän eine Mitschuld bekommen würde, kommt wahrscheinlich auch drauf an, ob er dazu geschaut hat und sich belustigt hat oder ob er mit dem Kopf ganz woanders war, weiß nicht. Aber das soll jetzt auch nicht unser Thema sein, sondern was wir heute anschauen wollen, ist erstens der Punkt, ja, dass wir die ganze Wahrheit erforschen sollen und wollen. Und zweitens, und darum wird es aber besonders auch in dem Text gehen, dass wir nie vollständige Erkenntnis haben werden. Und den Text, den wir uns genauer anschauen wollen, ist 1. Korinther 13. Haben die meisten schon mal gehört? 1. Korinther 13. Ihr dürft, wenn ihr eine Bibel dabei habt, gerne mit aufschlagen. Aber meistens liest man den Text, das Hohelied der Liebe, immer nur bis Vers 7 oder 8. Und genau da wollen wir einsteigen, also ab Vers 8 und den Text. Ich lese den Text mal vor. Die Liebe hört niemals auf. Wenn auch Weissagung aufhören werden und das Zungenreden aufhören wird und die Erkenntnis aufhören wird. Denn unser Wissen ist Stückwerk und unser Weissagen ist Stückwerk. Wenn aber das Vollkommene kommen wird, dann wird das Stückwerk aufhören. Als ich ein Kind war, redete ich wie ein Kind und dachte wie ein Kind und urteilte wie ein Kind. Als ich aber ein Mann wurde, tat ich ab, was kindisch war. Denn wir sehen jetzt durch einen Spiegel in einem undeutlichen Bild oder in Rätseln, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise, dann aber werde ich erkennen, genau wie auch ich erkannt bin. Und dann dieser berühmte Vers. Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Aber die Liebe ist die größte unter ihnen. Der Text steht in einem größeren Abschnitt, wo es um die Gaben des Geistes geht, 1. Korinther 12. Kann man sich gut merken, Gaben des Geistes ist 1. Korinther 12 und Römer 12, beides mal die 12. Und das war so das Thema in Korinth, wo sich die Korinther gerühmt haben mit den außergewöhnlichen Gaben, Geistesgaben, die sie hatten. Und es gab dort die Geistesgaben, das kann man in 1. Korinther 12, 7 bis 11 lesen, also Offenbarung des Geistes, ein Wort der Weisheit, Worte der Erkenntnis, des Glaubens, der Heilung, Wunder, Weissagung, Unterscheidung der Geister, Zungenreden, Auslegung von Zungenreden. Und der Punkt, den Paulus hier macht bei diesen Geistesgaben, ist, dass Geistesgaben erstens, das kann man in Vers 7 sehen, immer zum Nutzen der Gemeinde eingesetzt werden sollen. Also zur Auferbauung. Er sagt, jedem wird aber die Offenbarung des Geistes zum Nutzen für alle gegeben. Und der zweite Punkt, der schließt den ersten mit ein, und das ist ja der Kontext, in dem auch 1. Korinther 13, das hohe Lied der Liebe steht, Geistesgaben sollen immer gekoppelt sein mit der Liebe zueinander. Das sagt Paulus in Kapitel 13 in Vers 2, wenn ich weissagen könnte und wüsste alle Geheimnisse und alle Erkenntnis und hätte allen Glauben, sodass ich Berge versetzen könnte und hätte keine Liebe, so wäre ich nichts. In unserem Text geht es darum, dass auch die Geistesgaben nicht vollkommen sind und auch nicht in Ewigkeit bestehen werden. Und wir wollen uns jetzt näher besonders mit der Erkenntnis mal auseinandersetzen und Erkenntnis anschauen. Ich weiß nicht, was da in dieser Übersetzung hier stand, in Vers 8. Die Erkenntnis wird aufhören oder unser Wissen, Vers 9, unser Wissen ist Stückwerk. Denn wir erkennen stückweise und prophezeien. Also auch dieses Wort Erkenntnis. Also nochmal in den Kontext, dass wir uns verorten können. Vor den Geistesgaben ging es um das Abendmahl, 1. Korinther 11, dann um Mann und Frau in der Gemeinde, dann geht es um Israel und irgendwann in Kapitel 8 geht es dann um das Essen von Götzenopferfleisch. Und das hat was mit unserem Thema zu tun. Die Frage nämlich war, in Kapitel 8 darf man als Christ, als Korinther, Götzenopferfleisch essen. Also Opferfleisch, was Götzen geweiht war. Beziehungsweise was im Zuge von heidnischen Opferschlachtungen im Tempel verkauft wurde. Und man geht davon aus, also in Pompeji habe ich gelesen, dass der größte Teil des Fleisches, das man da auf dem Markt kaufen konnte, wahrscheinlich von Tieren stammte, die eben in so einem Zusammenhang von Tempelschlachtungen verkauft wurde. In Korinth weiß man das nicht ganz genau, das ist ein bisschen umstrittener, ob man nicht auch leichter Fleisch kaufen konnte, was jetzt keinen Tempelhintergrund hatte. Aber auf jeden Fall waren Christen immer wieder, ob jetzt bei einer Einladung von Bekannten oder beim Einkauf von Fleisch, immer wieder mit der Frage konfrontiert, ja, was ist jetzt damit? Kann man das jetzt essen? Weil, und das ist der Hintergrund, Juden war das verboten. In Exodus 34, Vers 15 wird ihnen das verboten. Und die Korinther, die sagen jetzt die Parole, Kapitel 8, Vers 1, wir können es essen. Weil wir die Erkenntnis haben, steht dann in Vers 4, Götzen sind ja nur Götzen. Und es gibt ja nur einen wahren Gott und alles andere ist ja nichtig. Und Paulus sagt, super, alles richtig, richtige Erkenntnis, ihr verhaltet euch richtig, alle, außer in dem Punkt mit eurem Verhalten gegenüber denen, die diese Erkenntnis noch nicht hatten. Die sich schwierig tun, die vielleicht daran zweifeln, ob das jetzt wirklich so klar ist mit diesem Götzenopferfleisch. In Vers 7, 1. Korinther 8, Vers 7, sagt Paulus, nicht alle wissen das, also haben diese Erkenntnis. Manche essen das Fleisch immer noch als Götzenopferfleisch, weil sie bisher an die Götzen gewohnt waren und belasten so ihr schwaches Gewissen. Und Paulus sagt, achtet aufeinander und seid nicht hochmütig in eurer klasse theologischen Erkenntnis, die richtig ist. Vers 13 sagt er, wenn ein Nahrungsmittel dazu führt, dass mein Bruder zu Fall kommt, dann will ich nie wieder Fleisch essen. Ich will für meinen Bruder doch nicht zu Falle werden. Also die geistliche Erkenntnis, dass man als Christ Götzenopferfleisch essen kann, weil die Götzen einfach nur Götzen sind und Gott der einzig wahre Gott gibt, Gott ist, der existiert, die ist gut, die Erkenntnis, gekoppelt mit der Liebe zum Nächsten und der Nachsicht. Die geistliche Erkenntnis, dass man als Christ Götzenopferfleisch essen kann, ohne den Blick auf den Nächsten zu haben in der Gemeinde, der noch nicht bei dieser Erkenntnis angekommen ist, womöglich noch mit den Worten, na stell dich halt nicht so an, ess halt jetzt einfach, ist Hochmut. Paulus sagt in Vers 1, es ist Aufgeblähtheit. Die Erkenntnis bläht auf, aber die Liebe baut auf. So, jetzt kommen wir endlich wieder zu unserem Text zurück. Wo es heißt, 1. Korinther 13, Vers 9, unser Wissen ist Stückwerk oder unsere Erkenntnis ist Stückwerk. Und ich habe mir das so vorgestellt, das ist wie so ein Puzzle, was übers ganze Leben hinweg gepuzzelt wird. Ich weiß nicht, wer von euch gerne puzzelt. Wir machen das immer mal wieder so ein 1000er oder ein 2000er Puzzle. Dann hat man wieder 2 Jahre keine Lust mehr drauf und dann packt man es doch wieder auf oder kauft sich dann Neues. Und immer wieder im Leben kommt so ein Puzzleteil dazu, was man einsetzen kann. Am Anfang vom Leben gibt es vielleicht Puzzleteile wie, also ganz am Anfang vom Leben, wenn ich schreie, kriege ich was zu essen. Ist noch gar nicht so hochgeistlich. Später dann, ein paar Jahre später, ist vielleicht die Erkenntnis, wenn ich im Supermarkt vor der Kasse in der Quengelmeile schreie, kriege ich auch was zu essen. Und zwar Süßigkeiten. Oder irgendwann vielleicht die Erkenntnis, auch gar nicht so geistlich, wenn ich ein Instrument erfolgreich lernen will, muss ich dranbleiben und üben. Und dann natürlich auch geistliche Erkenntnisse, Puzzleteile wie Jesus ist für meine Schuld gestorben und auferstanden. Oder eben Götzenopferfleisch darf man als Christ essen. Und so weiter. Das Puzzle wird immer vollständiger, aber im Leben wird es nie ganz vollständig. Es bleibt bis zum Tod immer unvollständig. Und erst, Vers 10, wenn das Vollkommene kommen wird, wird das Stückwerk aufhören. Es gibt unterschiedliche Auslegungen, was das Vollkommene ist. Ich lege den Text so aus mit dem Thema, was wir in der Lobpreiszeit ganz, ganz oft hatten, die Wiederkunft Jesu oder halt dann der Himmel. Also vollkommen ist es dann, wenn wir bei Jesus sind. Und eines Tages werden wir, und das ist ja auch Vers 12, Gott von Angesicht zu Angesicht sehen. Und dann ist die Erkenntnis eben nicht mehr stückweise, sondern dann ist das Puzzle vollständig. Dann wird Stückwerk aufhören. Und dann wird alles ganz klar sein. An der Bibelschule hat mein Lehrer für Neues Testament immer wieder gesagt, wenn wir irgendwie eine Frage hatten, die jetzt nicht mit einer einfachen Antwort abzutun war, oder irgendwie, ja, was man jetzt nicht klären konnte oder verstehen konnte, hat er immer wieder gesagt, das kannst du dann in der goldenen Bibliothek nachlesen. Einst im Himmel. Vers 11. Als ich Kind war, redete ich wie ein Kind, dachte und urteilte wie ein Kind. Als ich ein Mann wurde, tat ich das Kindliche ab. Das ist eins von zwei Bildern, die Paulus jetzt bringt. Und es geht um das Wissenswachstum im Lauf des Lebens. Wir haben einen kleinen Nachbarn, der ist so circa 2,5. Und wenn der bei uns in die Wohnung kommt, dann dreht er sich direkt zu dem Schrank um, der rechts von der Tür steht, zeigt dahin hoch und sagt Gabelstapler. Also in seinen Worten. Wir wissen dann schon, dass es Gabelstapler heißt. Er denkt wie ein Kind, nämlich, ich will jetzt Gabelstapler spielen. Mit so einem Spielgabelstapler. Er redet wie ein Kind. Ich habe gerade schon gesagt, Gabelstapler ist ein schwieriges Wort. Aber er artikuliert das dann schon, dass wir wissen, was er will. Und er urteilt auch wie ein Kind, nämlich, wenn ich nicht Gabelstapler spielen darf, dann melde ich mich schon auf die Art und Weise, dass ich Gabelstapler spielen darf. Oder er geht dann zum Staubsauger, weil er liebt Staubsaugen. Und in 20 Jahren wird er wahrscheinlich aber nicht mehr so reinkommen und Gabelstapler spielen wollen. Also, Erkenntnis ist nicht von einem Schlag auf den anderen einfach da, sondern Gott geht mit jedem Menschen seinen eigenen Weg in seiner eigenen Geschwindigkeit. Und immer mehr im Glauben zu wachsen und immer mehr zu erkennen und auch immer mehr Sündenerkenntnis zu haben, das ist ja unser Ziel als Christen. Damit wir immer mehr wie Jesus werden. Damit unser Leben immer mehr umgestaltet wird in ein Leben, was Gott ehrt. Und das nennt man ja Heiligung auch. Heiligung oder Glaubenswachstum, Veränderung geht langsam. Und ich glaube, oftmals langsamer, als wir uns das wünschen. Aber wenn ihr euch jetzt zum Beispiel eine Pflanze anschaut oder jetzt im Frühling, wer im Garten Tomaten pflanzt, wir haben das die letzten 2 Jahre immer noch gewagt, schauen wir mal, ob wir es dieses Jahr nochmal wagen, ob es was wird. Das wächst nicht von heute auf morgen. Es ist nicht so, dass am ersten Tag das Pflänzchen 10 cm groß ist, am zweiten Tag ist dann zack, die grüne Tomate da und am dritten Tag ist sie rot und man kann sie essen, ist nicht. Sondern Wachstum geht langsam. Langsam, aber stetig. Wenn, das ist die Voraussetzung, wenn alle Bedingungen gegeben sind. Also das ist ja das Bild vom Weinstock aus Johannes 15, wo Jesus sagt, ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben und uns damit sagt, was wichtig ist. um zu wachsen, nämlich an Jesus dranbleiben. Mit Gebet, mit Gottes Wort, mit Gemeinschaft mit anderen Christen. Und was macht die Rebe aktiv, um zu wachsen? Na, nix. Außer sich zu kümmern, dass niemand sie abreißt. Dranbleiben. Und dann wird automatisch Wachstum geschehen. Langsam, stückweise, aber sicher. Und das ist die optimale Situation, das, was wir erstreben sollten. Vielleicht siehst du heute nicht, dass du jemand anders bist, als du gestern warst. Aber es wäre vielleicht gut, dass wenn du drüber nachdenkst, dass du heute jemand anders bist, als du vor 3 Jahren warst. Dass du irgendwo Wachstum, Erkenntnis gewonnen hast. Und eben nicht stehen geblieben bist oder gar zurückgegangen bist, in dem Sinne, dass du auf dem falschen Dampfer in die falsche Richtung unterwegs bist, oder in dem Pflanzenbild, in dem Pflanzenbild gesprochen, dass sich deine Wurzeln zurückgebildet haben oder die Wühlmäuse sie zerfressen haben und du nichts dagegen gemacht hast. Also es gibt ja 3 Möglichkeiten bei Wachstum. Wir können Rückschritte machen im Glauben, wir können stagnieren in unserem Glaubenswachstum oder, und das ist das Erstrebenswerte, wir können vorangehen. Wir können langsam, aber stetig wachsen. Und ich glaube, viele sehen sich oft so nach krassen Veränderungen von einem Moment auf den nächsten. Wir wollen immer, dass alles ganz schnell sich verändert und anders ist. Oder wir lieben so krasse Lebensgeschichten, wo von einem Moment auf den anderen plötzlich alles um 180 Grad gedreht wurde. Aber wenn wir in die Schöpfung schauen, dann ist ganz viel darauf angelegt, ganz langsam, aber stetig zu wachsen. Stück für Stück. Wir haben das Beispiel von dem Kleinkind gehabt, was Jahre braucht, um zu lernen, um zu wachsen, um Gabelstapler auszusprechen. Das Beispiel von der Pflanze, die langsam wächst. Wer schon mal ein Instrument oder eine Sprache gelernt hat, der weiß auch, das geht nicht von einer Nacht auf die andere. Jeden Tag 10 Minuten. Mich hat dann vorgestern Abend einer aus unserer Gemeinde, der sich jetzt Klavier selber beibringt, gefragt, wie viel soll er denn optimal jeden Tag spielen? 3 Stunden? Und dann habe ich gesagt, also wenn du es von jetzt schaffst, bis an dein Lebensende 10 Minuten jeden Tag zu üben, dann ist es mehr wert als ein halbes Jahr 3 Stunden und dann keine Lust mehr. Glauben ist darauf angelegt, stetig zu wachsen. Erkenntnisse über geistliche Dinge aus Gottes Wort zu bekommen, geht Stück für Stück. Erkenntnis ist Stückwerk. Und in der Gemeinde ist es ja jetzt spannend, dass Menschen zusammenkommen, die auf ganz unterschiedlichem Wachstumsstand stehen. Und also das ist mir so wirklich bewusst geworden in der Vorbereitung. Und das ist ja überhaupt gar nichts Schlechtes. Sondern, ich habe schon gesagt, mit jedem, der sich diesem Wachstum aussetzt, geht Gott seinen Weg. Und Paulus sagt, Wissen ist Stückwerk. Und wenn der eine in der Erkenntnis schon weiter ist als der andere, dann soll er eben nicht sinnbildlich in der Tür stehen mit verschränkten Armen und ungeduldig rummotzen, wann der denn endlich mal da drauf kommt und die Erkenntnis hat. Sondern er soll Rücksicht nehmen auf den anderen und geduldig in Liebe einander helfen zu wachsen. Das, das soll doch unser Motto sein. Geduldig, in Liebe einander helfen zu wachsen. Und dann in Vers 12 heißt es, wir sehen jetzt alles nur wie in einem Spiegel. Und darum bleiben viele Rätsel. Oder andere übersetzen da, wir sehen jetzt durch einen Spiegel ein undeutliches Bild. Einst aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise, dann aber werde ich erkennen, wie ich erkannt bin. Also das ist jetzt das zweite Bild. Das erste Bild war das von dem Kind. Und das zweite Bild ist jetzt das Bild vom Spiegel. Und es kommt zweimal in dem Vers jetzt vor und zweimal dann. Also jetzt sehen wir durch einen Spiegel undeutlich und dann von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise, dann aber werde ich erkennen, gleich wie ich erkannt worden bin. Was ist das jetzt mit dem Spiegel? Was heißt das? Ich habe immer bisher gedacht, was sich auch viele Übersetzungen entscheiden, das auszudrücken, zum Beispiel auch hier die, Elberfelder Übersetzung, was ihr vielleicht auch schon mal gehört habt in der Predigt, dass Spiegel zur damaligen Zeit nicht so qualitativ hochwertig waren wie heute und deswegen nur so ein undeutliches Bild oder ein verzerrtes Bild zu sehen war, weil das irgendein halbwegs geschliffenes, Bronze war. Eigentlich, und deswegen habe ich nochmal die Übersetzung von Bruns mitgebracht, weil der übersetzt relativ wörtlich oder eigentlich steht da, wir sehen jetzt alles im Urtext, wir sehen jetzt alles nur in einem Spiegel und dann in Rätseln. Also dieses undeutlich ist schon mehr eine Interpretation, die meines Erachtens jetzt, nachdem ich das gelesen habe, gar nicht so wahrscheinlich ist. Sondern, also weil nämlich es damals sehr wohl Spiegel gab, die qualitativ hochwertig waren. Und zweitens, und das ist der Punkt, gerade Korinth für die Herstellung qualitativ hochwertiger Bronzespiegel bekannt war. Und es deswegen meines Erachtens unwahrscheinlich ist, dass Paulus an die Korinther dieses Bild nimmt als negative Metapher von Spiegeln, sondern, und das ist wahrscheinlich, was er damit sagen will, dass wir nicht quasi das undeutliche Bild sehen, sondern dass wir das Spiegelbild sehen und nicht das Original. Also wir sehen nicht die Sache selbst jetzt hier, nicht unmittelbar, sondern nur durch einen Spiegel indirekt. Und Paulus drückt das an anderer Stelle in 2. Korinther 5, Vers 7, zum Beispiel mit Glauben und Sehen aus. Also er sagt, wir leben jetzt im Glauben und noch nicht im Schauen. Also wir schauen jetzt quasi die geistlichen Dinge wie durch einen Spiegel hindurch und dann werden wir erst nicht mehr das Abbild des Spiegelbilds sehen, sondern von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise, dann werde ich erkennen, wie ich erkannt bin. In Galater 4, Vers 9 heißt es, ihr habt Gott erkannt, vielmehr seid ihr von Gott erkannt worden. Also das jetzige stückweise Erkennen wird eines Tages abgelöst werden von dem Erkennen, was mit erkannt worden sein zu tun hat. Was heißt das jetzt? Paulus sagt, Gott hat mich erkannt. Und das bedeutet, Gott hat sich mir gnädig zugewandt. Er hat mich erwählt. Er hat mich damals auf dem Weg nach Damaskus vom Pferd geholt und mich berufen, Jesus nachzufolgen. Und er kennt mich durch und durch. Und dieses Erkanntsein ist jetzt die Voraussetzung dafür, dass ich eines Tages umfassend alles Bruchstückhafte, alles Nicht-Verstehen, dass das weggetan sein wird. Und ich Gott von Angesicht zu Angesicht sehe. Und dann wird alles klar sein. Dann werden keine Fragen mehr, kein Leid mehr sein, sondern einfach Herrlichkeit. Und vielleicht kann man sich das alles insgesamt so vorstellen, wenn das hier das Ganze ist vom Wesen Gottes. Also alles, was man überhaupt jemals begreifen und verstehen kann, dann ist das hier in diesem großen Kreis das, was Gott davon in der Bibel oder auch in der Natur von sich zeigt. Das, was er offenbart hat. Und dann ist das hier, also ein Millimeter auf einen Millimeter, das, was Lukas Decker davon in seinem ganzen Leben erforscht kriegt und begreifen kann. Also ein Bruchteil von dem großen, gesamten, herrlichen Ganzen von Gottes Wesen. Und das werden wir eines Tages von Angesicht zu Angesicht sehen. Der Text sagt uns, damit komme ich zum Ende, dass unser jetziges Wissen, naja, wahrscheinlich noch ein Bruchteil von dem, unser jetziges Wissen, unsere Erkenntnis immer bruchstückhaft bleibt. Wir können viel wissen, wir können viel in Erkenntnis und Glauben wachsen, aber erst, wenn Jesus wiederkommt, werden wir das ganze Bild sehen, das ganze Puzzle. Und deswegen lasst uns auch einfach demütig bleiben und nicht so tun, als hätten wir die ganze Wahrheit mit Löffeln gefressen. Und gerade in der Gemeinde aufeinander achten und den anderen mit der Erkenntnis, die Gott ihm zu diesem Zeitpunkt, die Gott für ihn in diesem Zeitpunkt bereithält, stehen lassen und einander helfen, im Glauben voranzukommen und zu wachsen.